3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Über den größten Plan ihres Lebens, die Entscheidung, die alles verändert, konnten sie mit niemandem sprechen. Selbst Eltern und Geschwister konnten höchstens ahnen, dass Katrin Linke und Carsten Brensing ihr bisheriges Leben aufgeben wollten und alles zurücklassen, was nicht in einen Rucksack passt, und das Land verlassen, in dem sie aufgewachsen sind. Ein Land, das es heute nicht mehr gibt. Hier ist der HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer, mit mir und meinen heutigen Gästen. Sie sind aus der ehemaligen DDR geflohen, kurz vor der Öffnung der Mauer 1989. Guten Morgen, Katrin Linke und Carsten Brensing.
Guten Morgen.
Hallo.
Welche Erinnerungen haben Sie denn an den 9. November 1989?
Für uns war das eigentlich ein sehr spannender Tag. Wir haben da einen Fernseher geschenkt bekommen an dem Tag. In Göttingen waren wir damals in unserer ersten Wohnung, saßen so gemütlich beim Essen mit zwei Matratzen und einer Tüte oben drüber, weil wir eben noch keine Möbel hatten und noch ganz neu waren. Und wie gesagt, hatten wir einen Fernseher geschenkt bekommen und der Carsten sagte, ich könnte den ja jetzt mal anstellen. Dann könnten wir zum Essen mal die Tagesschau gucken und Nachrichten sehen, was eigentlich so draußen in der Welt los ist. Ja, er hat den eingeschaltet und dann haben wir diese Nachricht bekommen, die Grenze ist auf.
Die unser gesamtes Land dann ja tatsächlich verändert hat. Ich meine, dann isst man ja jetzt nicht weiter normal zum Armbrot, wenn man gerade vorher eine lang geplante Flucht überstanden hat und in der ersten Wohnung, damals noch in Westdeutschland, dann sitzt. Wie waren die Reaktionen?
Ja, wir waren schon ziemlich durcheinander, ne? Das war zwischen Schock, Freude, nicht glauben können, ob man sich da jetzt vielleicht verhört hat. Also ja, die ganze Gefühlspalette, die Spaghetti waren natürlich irgendwie dann zweitrangig.
War dann doch kalt. Feiern Sie, Herr Brensing, das Mauerfall-Jubiläum? Und wenn ja, wie?
Also für uns waren natürlich die Tage im Mitte August die wichtigeren. Das waren die Tage, beziehungsweise der Tag, wo wir uns dann in Gießen wieder getroffen haben.
Der 18.8.
Ganz genau. Und das ist, wenn man so will, so ein kleiner Feiertag für uns. Aber natürlich sind wir bei den anderen Tagen, Tag der Deutschen Einheit und Mauerfall, das sind Tage, die haben für uns Bedeutung. Die haben natürlich unser Leben, wie auch das von vielen, natürlich schon sehr verändert.
Was war denn in Gießen? Also wir Hessen wissen natürlich, wo Gießen liegt und wie Gießen aussieht, aber was war für Sie in Gießen? Was verbinden Sie, Herr Brensing, und Sie, Frau Linke, mit Gießen?
Ja, wir waren da im Aufnahmelager. Ich bin ja dann als erstes eben nach Gießen gefahren ins Aufnahmelager, habe mich dort eingebürgert, um halt ordentliche Westdeutsche zu werden sozusagen und die ganzen Formalitäten durchlaufen. Mhm. Und im Prinzip ist das der Ort dann, wo wir uns wieder getroffen haben, wo der Carsten dann nach ein paar Tagen Bangen, die ich da hatte, also eigentlich mit die schlimmsten Tage meines Lebens, würde ich sagen, verbinde ich mit dieser Zeit, dann irgendwann in der Schlange stand und wir uns wiedergefunden hatten. Und für uns, ja, geht eigentlich unser Leben und unsere Beziehung, unsere gemeinsame Beziehung in Gießen los.
Gut, also dieses Auffanglager, und viele Gießener können sich vielleicht noch dran erinnern, viele Deutsche, die dort eben auch waren, sicherlich auch. Aber vielleicht müssen wir vorher, bevor wir in Details auf die abenteuerliche und gefährliche Flucht eben auch eingehen, nochmal ganz kurz die Kurzfassung durchgehen. Also, Sie korrigieren mich. Plan A war mit Makoto nach Japan, also aus der DDR immer rausfliehen, ja?
Mhm. Genau.
Plan B, über den Pamir nach Indien. Genau. Plan C, über die Ostsee nach Finnland. Mhm. Plan D, über den Landweg nach Finnland. Plan ja. E, über den Neusiedlersee nach Österreich. Ja. Wir sind schon bei Plan F, ich in der Botschaft in Budapest um Asyl bitten. Knallharte Recherche hier. Oder einfach das Buch lesen, Eine Liebe ohne Grenzen. Plan G, über die grüne Grenze nach Österreich.
Ja.
Aber da Sie beide sehr kreativ sind, gab es noch einen Plan H an einem offiziellen Grenzübergang von Ungarn nach Österreich. Unglaublich. Genau. Und I, Katrin als Rückbank nach Österreich schmuggeln. Als Rückbank oder auf der Rückbank? Moment.
Rückbank. In der Rückbank
schmuggeln. Unglaublich, was Sie beide geplant haben als junge Menschen, die sich ja in einem Schwimmbad in Erfurt kennengelernt haben. Diese Flucht aus der DDR, eine Liebe ohne Grenzen, mit Katrin Linke und Carsten Brensing, ist unser Thema heute hier im HR3 Sonntagstalk. Meine Gäste heute haben alles hinter sich gelassen, was ja unser aller Leben prägt. Die Wohnung, die Freunde, Familie, Erinnerungen. Katrin Linke und Carsten Brensing sind 1989 aus der DDR geflüchtet in den Westen, aber damit auch ins Ungewisse. Keine Wohnung, kein Job, ein paar Westmark in der Tasche. Wie mutig ist das denn? Sind Sie mutig, Sie beide?
Naja, also wahrscheinlich nicht wirklich mutiger als andere auch. Wir waren damals halt jung und auch sicherlich ein Stückchen weit naiv und vielleicht auch mutiger als manche andere. Ich weiß es nicht, kann man schwer sagen.
Ich frage nochmal anders. Waren Sie naiv, Frau Linke?
Ich denke, ein Stück weit war das schon auch eine jugendliche Naivität, ne, dass wir uns da einfach getraut haben. Vielleicht auch gar nicht zu viele Gedanken gemacht haben vorher, dass was schief gehen könnte oder so. Klar.
So einen drastischen Schritt entscheidet man ja nicht von heute auf morgen. Sie haben das über Monate vorbereitet. Sie haben in einem See trainiert, Sie waren joggen, haben sich die Lunge aus dem Leib gejoggt, Sie haben gefastet, um zu schauen, wie lange Sie ohne Nahrung auskommen. Und dann ist der 4. Juli 89 ein Start mit einem One-Way-Ticket in die Freiheit. Also Freiheit ist das Ziel. Wo ging es denn dann zuerst hin?
Es ging zuerst von Erfurt nach Leipzig zum Flughafen, dann von Leipzig nach Moskau, von Moskau nach Taschkent.
Das war die erste richtige Station dann.
Genau.
Und wer sollte in Taschkent auf Sie warten?
Ja, das war mein japanischer Brieffreund, der uns auch schon vorher unterstützt hat. Allerdings muss man natürlich sagen, das war relativ schwammig verabredet, sodass wir das also auch nicht so hundertprozentig sagen konnten, wann er da ist, ob er überhaupt kommt und so weiter. Er hatte halt unsere Pässe mit und wollte die fälschen. Unsere Hoffnung war eben dann, mit ihm gemeinsam irgendwie in Richtung Westen zu reisen. Und das haben wir dann ein paar Tage ausgehalten und dann hatten wir noch unseren Plan B über den Pamir.
Aber wieso hatte der Ihre Pässe?
Naja,
also
der
Sie reisen von Erfurt nach Taschkent ohne eigenen Pass, den hat schon der Japaner?
Ja, das klingt heute skurril. Aber im Ostblock konnte man mit seinem Ausweis reisen. Und dass ein DDR-Bürger einen Pass hat, das war etwas, was erst ein paar Monate vorher erlaubt wurde. Und wir haben uns einfach einen Pass beantragt, ohne dass wir hätten damit irgendwas machen können. Und wir haben sie ihnen mitgegeben, weil im Ostblock konnte man eben mit seinem normalen Ausweis und den Visa, die man vorher beantragt hatte, ganz normal reisen. Und in der Sowjetunion war es nochmal ein anderer Fall. Da brauchte man eine Einladung von einem Sowjetbürger. Die hatten wir und dann war das Erste, was wir in Moskau gemacht haben. Wir haben ihn angerufen und gesagt, hier, hallo, tut mir leid, wir sind krank geworden, wir können nicht kommen. Und in dem Moment waren wir aber im Land und wenn man einmal in Russland war, das Land war einfach zu groß, um es wirklich zu kontrollieren und jeder, der da war, der durfte da auch sein und so konnte man sich ein bisschen frei bewegen.
Also das heißt, es war auch eine Region, wo dann plötzlich Westdeutsche, Deutsche, Japaner dann alle zusammenkamen? Das war nichts Außergewöhnliches, oder?
Nee, nicht wirklich.
Okay.
Aber also es war schon ungewöhnlich, wenn man da jemanden getroffen hat, der jetzt aus Westdeutschland kam. Für uns war das komplett ungewöhnlich. Wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet. Und dass ein Japaner da war, das war auch, also da gewesen wäre, er war ja nicht da. Das wäre auch
genau, das muss man nämlich nochmal sagen. Ja. Sie haben gewartet, nicht nur einen Tag, sondern mehrere und er ist nicht gekommen. Also erste Station, große Enttäuschung.
Ja, das kann man schon
kann
so,
man
sagen.
So sagen.
Aber Aufgeber sind sie ja nun mal nicht, ja.
Wir hatten ja unsere Pläne.
Ja. Also Haken dran an Plan A mit Makoto nach Japan, dann war Plan B.
Dann haben wir gedacht, wir könnten es ja über den Pamir versuchen, nach Indien uns durchzuschlagen. Dafür haben wir ja auch Wandern trainiert, Schlafsäcke genäht und Wanderschuhe eingesteckt. Da muss man sagen, dass wir, denke ich mal, Glück gehabt haben, dass das dazu dann nicht gekommen ist. Also wir wollten los vom Flughafen und da wurden wir halt von zwei Füßen sozusagen begrüßt, den Lesuslatschen, diesen typischen Ostsandaletten damals, die ziemlich schmutzig waren und haben dann eben festgestellt, dass da zwei Jungs drin steckten, die aus Dresden kamen und die eben auch gerade vom Pamir kamen.
Da kann man noch so viel in Erfurt wandern trainieren. Pamir ist mal eine andere Voraussetzung.
Na, genau genommen hatten die Erfahrung gemacht, dass man gar nicht richtig in den Pamir reinkam. Denn zur damaligen Zeit hat sich Russland und China in Grenzschwierigkeiten geliefert und die haben sich an der Grenze geschossen. Und auf die Art und Weise war auch für russische Touristen der Pamir zum Wandern gesperrt. Und mit dieser Information kamen sie wieder. Und insofern war dann natürlich für uns die Sache auch gelaufen.
Mhm. Haben Sie eigentlich heute das Gefühl, weil die Feierlichkeiten zum 9. November waren ja nun gerade gestern, dass Westdeutsche den Mut Ostdeutscher Republikflüchtlinge ausreichend würdigen?
Eigentlich schon. Also wir haben die Geschichte ja im Laufe der Jahre immer mal wieder erzählt und da sehr viel immer Bewunderung geerntet, wie mutig wir waren und wie toll das war und dass sie sich das nicht getraut hätten. Ich habe jetzt gerade von einem Mädel, die 21 jetzt ist und das Buch gelesen hat, die hat gesagt, Mann, da war der ja so alt wie ich. Wow, das würde ich mir nie trauen. Und doch, also da haben wir jede Menge Mut und Lob geerntet.
Was wir uns trotzdem wünschen würden, das wäre, es wird zurzeit so viel über Flüchtlinge diskutiert, ja, meistens im negativen Kontext. Kontext. Und ich würde mir da wirklich wünschen, dass die Leute, die das vielleicht kritisch sehen, sich mal ein paar Jahre zurück in der deutschen Geschichte bewegen und schauen, dass es auch dort Flüchtlinge gab. Und dass diese Flüchtlinge für eine große politische Veränderung nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und der ganzen Welt gesorgt haben. Ja, wir haben damals Grenzen eingerissen, ja, und heute werden überall die Grenzen wieder aufgebaut.
Mauern aufgebaut in den Köpfen und in den Herzen.
Genau, und da würde ich mir wirklich wünschen, dass Leute sich einfach mal daran erinnern, ja, und Grenzen abzubauen und Demokratie aufzubauen, dass das ein Schatz ist, den wir haben, ja, und das einzureißen, das ist so unvernünftig und dumm. Das ist mein Punkt.
Das sagt Carsten Brensing, der die Erfahrung hat, durch die Donau in die Freiheit geschwommen zu sein. Jeder, der, glaube ich, sein Zuhause verlässt und sich auf die Flucht macht, hat ein Ziel. Ihr Ziel war die Freiheit und war ein neues Leben anzufangen, so wie alle Flüchtlinge davon träumen. Unser Gast heute sind Katrin Linke und Carsten Brensing. Und hier ist der hr3 Sonntagstalk. Sie haben mehrere Tage auf einem Flughafen gelebt, Sitzmöbel zusammengeschoben, um überhaupt ein wenig Schlaf zu bekommen, eingemümmelt in selbstgenähte Schlafsäcke, immer in der Hoffnung, Ihr japanischer Freund würde tatsächlich kommen und Ihnen die gefälschten Ausweise für Ihre Ausreise bringen. Katrin Linke und Carsten Brensing sind heute meine Gäste hier im hr3 Sonntagstalk. Zwei mutige Menschen, die mich sehr beeindrucken, mit einem ganz großen Vorhaben, nämlich fliehen aus ihrer Heimat, weg von Freunden und Eltern in der Hoffnung, drüben in Westdeutschland ein besseres Leben führen zu können. Und naja, Fluchtversuche, die konnte man ja nicht mit jedem teilen in der ehemaligen DDR, wo die Wände ja auch Ohren hatten. Wann war denn der erste Moment, als Sie beide gemerkt haben, Sie können sich vertrauen und eben über diesen verbotenen Fluchtplan miteinander sprechen?
Also der erste Funke, wann wir darüber reden können, das lässt sich schwer sagen, weil man unterhält sich natürlich, man klopft den anderen ab. Es war natürlich unmöglich, von vornherein mit jemand ehrlich zu sein. Also man musste halt erstmal auch das soziale Umfeld abklopfen. Ist derjenige glaubwürdig? Was sie sagt, kann das überhaupt stimmen? Und insofern ist das so ein gegenseitiges Beschnuppern damals gewesen. Ja, es dauerte einfach eine Zeit, bis man seine politischen Ansichten mit jemand geteilt hat.
Und davor war er dann eher Smalltalk oder Musik, andere Themen dann, oder ja, war genau. Musik auch schon politisch, je nachdem, absolut, was man gehört hat?
Ja, das war tatsächlich sogar die erste Möglichkeit. Hat jemand genügend Westmusik im Repertoire?
Sie schreiben ja, liebe Katrin Linke, ich habe einen Bruder im Westen. Der andere hat gerade einen Ausreiseantrag gestellt. Mein Cousin hockt wegen versuchter Republikflucht im Knast und meine Mutter ist mit einem Antragsteller befreundet. Ja. Das sind ja eigentlich schon mal Voraussetzungen, um eine Flucht aus der DDR zu planen.
Auf alle Fälle. Das waren gute Voraussetzungen, um zu sagen, ich kann hier nicht bleiben. Ich werde hier nichts mehr werden, weil das war einfach offensichtlich, dass man unsere Familie auf dem Kieker hat und dass da einfach nichts mehr draus geworden wäre. Also da gab es nur noch eins, Flucht nach vorne.
Was heißt das, Flucht nach vorne? Denn es gab ja viele Versuche und es gab viele Anläufe, die Sie gebraucht haben. Wie beginnt so ein Vorhaben?
Ja, erstmal waren das die Gespräche. Für mich war immer die Frage, ob ich vielleicht auch einen Ausreiseantrag stellen soll. Mein Bruder hat das ja gemacht, aber ich hatte das eben sehr eindrücklich mitverfolgt, wie der 4 Jahre lang wirklich schlecht behandelt wurde. Der musste hier in Erfurt eine Bibliothek heizen, jeden Morgen um 4 aufstehen und der konnte einfach gar nichts mehr werden.
Also richtige Schikane, die eigenen Träume für das Leben, für ein Studium vielleicht, sind dann abgebrochen.
Ganz genau, der hat erst studiert Zahnmedizin, er wurde sofort exmatrikuliert und dann eben wirklich schikaniert und 4 Jahre lang, der wurde rausgeschmissen, dann letzten Endes auch nach Gießen, 2 Tage vor Heiligabend mit einem kleinen Kind. Den Abschied werde ich auch nie vergessen, auf dem Bahnhof mit so einem Kind in der Kälte, haben sie den dann abgeschoben und ja, das war einfach sehr, sehr eindrücklich natürlich für mich und ich habe mich dann auch gefragt, ja, will ich sowas auch durchmachen, halte ich das aus? Ich war dann ja auch schon 21, als wir angefangen haben, das zu planen, wie lange will ich auf mein Leben warten sozusagen.
Aber wie kann man sich da prüfen? Denn das eine ist ja die Praxis, was der Cousin vielleicht oder was der Bruder in diesem Fall dann erlebt hat. Das andere ist ja für sie selbst noch die Theorie gewesen. Wie prüft man sich da?
Ja, ich kann das gar nicht sagen. Irgendwie war der Wunsch, ich will hier raus, die Wut war irgendwie da und wir haben uns dann einfach auch gefunden, der Carsten und ich, als wir festgestellt haben, dass wir ähnliche Ziele haben, haben wir einfach angefangen, das zu planen.
Man kann sich erstmal beschnuppern, wenn ich das jetzt so richtig feststelle, dann kann man offen reden. Das war ja nicht selbstverständlich in der ehemaligen DDR, dass man offen reden konnte. Mussten Sie Orte finden, an denen Sie sich miteinander besprechen konnten, um die Flucht zu planen?
Ja, auf alle Fälle.
Wohnungen waren ja nicht immer sicher.
Genau, ich wusste, dass bei uns die Wohnung abgehört wurde. Meine Mutter hatte das festgestellt und natürlich haben wir uns nur draußen unterhalten. Wir sind dann spazieren gegangen, irgendwo im Park und haben eben aufgepasst, dass uns auch niemand folgt und haben die Pläne eigentlich mehrheitlich draußen gesponnen, ne, in der frischen Luft.
Ja, es gab einen gefährlichen Moment, aber den haben wir erst im Nachhinein verstanden. Das wussten wir überhaupt nicht, weil ich habe dann irgendwann meine Stasi-Akten eingesehen und das ist ziemlich verrückt, weil genau zu dieser Zeit, dass wir unsere Flucht geplant haben, hat mich die Stasi observiert, aber nicht, weil sie gedacht haben, dass ich ein ganz Böser bin und die DDR verraten will, sondern die wollten mich als informellen Mitarbeiter werben.
Ach, du meine Güte.
Und zum Glück kommt dann zum Schluss halt, dass man so jemand wie ich es bin, keinesfalls als Informanten gewinnen kann.
In diesem Fall Gott sei Dank, ja, dass man für den Job nicht in Frage kommt.
Ja, aber es war verrückt. Die haben mich wirklich genau zu der Zeit, haben die mein ganzes soziales Umfeld abgeklopft, haben mich observiert und zum Glück nichts festgestellt. Also war verrückt.
Aber sie waren im Park mit Katrin Linke, was die Familie alle schon geplant hat. Da hätten die ja hellhörig werden können,
schon.
Oder?
Eigentlich schon, ja.
Liebe ohne Grenzen heißt ihr Buch. Und man hat das Gefühl, die ganze Sowjetunion war 1989 voller Deutsche an der Ostsee und in St. Petersburg, gerade auch viele Westdeutsche. Warum das so ist, das müssen wir gleich mal klären, denn das war ein ganz besonderer Sommer, nicht nur für Sie, sondern für unser ganzes Land. Katrin Linke und Carsten Brensing sind heute unsere Gäste im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Meine heutigen Gäste haben ihr Leben für immer geändert. Sie haben ihre Familie zurückgelassen, Freunde, bestimmt auch ganz viele Erinnerungen. Mitgenommen haben sie nur das Wichtigste, das, was in ihre Rucksäcke passt, war das, was sie tragen konnten. Wie entscheidet man sich eigentlich, wenn man sagt, ich möchte fliehen, was kommt mit? Liebe Frau Linke, ich habe manchmal schon Schwierigkeiten für die Familie, den Urlaubskoffer zu packen. Aber bei einer Flucht, was nimmt man mit? Was braucht man im neuen Land?
Der Carsten hatte ja Schlafsäcke genäht für die Flucht über den Pamir. Das war natürlich wichtig. Es war wichtig, dass da ein paar Schuhe drin sind, mit denen man wandern kann im Zweifelsfall. Für mich als Frau natürlich eine schwere Entscheidung, ne? Wer der ganzen T-Shirts und der schönen Sachen darf mit an Bord, was muss da bleiben.
Und diese Ringelsöckchen, das fand ich auch ganz gut. Da schreiben sie noch so weiße Ringelsöckchen.
Genau, ja, das war ja die Zeit der Netzsöckchen, so weiß mit Löchern drin und oben so kleine Rüschchen dran. Die muss natürlich auch mit. Ich war ja auch ein Mädchen. Verschiedene Oberteile halt, möglichst dünne und natürlich aber auch dicke Pullover, was man brauchte. Ne? Also es war schon eine schwere Entscheidung, da auszusortieren.
Wie? Aber eigentlich hat man festgestellt, wie wenig man braucht, weil eigentlich braucht man nur sich selbst. Man braucht seine Entschlossenheit, seinen Willen und letztlich nur seinen Körper und seinen Verstand.
Was war denn bei Ihnen der Grund, Herr Brensing, dass Sie gesagt haben, ich möchte weg aus diesem Land?
Also erstens bin ich in einem Elternhaus groß geworden, was das System immer schon kritisch gesehen hat. Also auch wenn sich meine Eltern nicht dagegen engagiert haben oder so, aber ich wurde sehr, sehr kritisch erzogen. Und dann, ja, vermutlich war es Flipper.
Flipper? Der Delfin?
Der Delfin. Wirklich, ich habe das geliebt. Ich habe Jacques Cousteau geliebt. Ja, ganz genau.
Ich kann ganz schlecht singen, aber die Melodie kenne ich auch noch.
Genau, und ich wollte Meeresbiologe werden und ich wollte Delfine erforschen. Und das ging natürlich in der DDR nicht. Ich habe das probiert und man hat mir aber relativ klar gemacht, ich kann kein Reisekader werden. Als Meeresbiologe hätte ich das sein müssen, denn ich hätte mich offiziell von meiner Westverwandtschaft separieren müssen, trennen müssen. Das wollte ich nicht tun. Und für mich war das eigentlich, also so diese berufliche Illusion, die ich damals hatte, das war eigentlich der Hauptgrund.
Und klar, im Westen kann man Meeresbiologie studieren, egal wo die Verwandtschaft dann lebt. Und dieses Ziel und diesen Ort wollten sie erreichen. Jetzt hat man ja einen Traum. Und wenn dieser Traum immer größer und immer drängender wird, besetzt er einen. So stelle ich mir das ja vor, Frau Linke. Heißt das, dass der ganze Alltag ab dem Moment, als Sie beide gesagt haben, okay, wir sind ein Fluchtteam, so nenne ich es jetzt mal, wir haben einen Plan, den müssen wir unbedingt geheim halten, dass dieser Plan einen auch besetzt und sich alles diesem Plan unterordnet?
Auf jeden Fall. Wir sind ja joggen gegangen, um sportlich zu sein. Wir haben versucht zu fasten, dass wir ohne Essen auskommen. Alles andere war dann eigentlich wie so ein Gastspiel, erinnere ich das. Man muss das eben durchziehen für das Geld, aber ansonsten war da schon.
Also nach außen funktionieren, im Job oder auch innerhalb der Familie. Aber ansonsten gab es eben nur dieses Ziel, Geld zu sammeln für die Flucht.
Ganz genau, ganz genau. Alles zu barer Münze zu machen.
Können wir noch kurz über dieses Schwimmen in diesem gruseligen See sprechen? Weil das macht mir so viel Angst, Frau Linke. Das teile ich und das beschreiben Sie sehr, sehr schön. Denn ein Fluchtversuch war ja auch übers Wasser, ne?
Genau.
So Neusiedler See, glaube ich.
Genau, genau.
Am besten mit dem Boot, aber im Notfall vielleicht auch schwimmen oder die Donau, durch die Donau schwimmen. Das heißt, Sie haben auch Schwimmen trainiert.
Genau,
am Abend und in der Nacht.
Genau, der Gedanke war eben durch den Neusiedlersee von Ungarn nach Österreich zu schwimmen. In Erfurt gibt es einen Baggersee und da sind wir dann halt schwimmen gegangen und der hat halt von unten Schlingpflanzen, irgendwie, solange ich mich erinnere, wenn man da geschwommen ist, dann ging die halt so am Bauch lang, das war immer widerlich und ich weiß, dass ich da als Kind, also obwohl ich gut schwimmen konnte, nie tief reingegangen bin, weil ich einfach Angst hatte. In der Schule waren da auch immer wieder Geschichten von den Lehrern erzählt worden, geht bloß nicht in den See, da sind schon Kinder ertrunken, die Schlingpflanzen haben die runtergezogen und das war für mich halt so, oh, da will ich nicht rein, aber dann musste ich halt da rein. Weil ich wollte ja weg. Also
Sie haben die Angst überwunden.
Genau, genau. Ich habe die Angst überwunden und bin dann halt darum geschwommen.
Ist man hinterher klüger? Jetzt wissen wir ja, die Flucht ist gelungen. Gibt es irgendwo einen Punkt, wo Sie sagen, Mensch, die Arbeit, die hätten wir uns sparen können. Stattdessen hätten wir lieber das und das üben oder trainieren sollen?
Ja, im Nachhinein ist es natürlich so, dass uns dann die Leute gefragt haben, hätte da mal ein paar Wochen gewartet, ja, wäre das alles vorbei gewesen, hätte euch Stress gespart.
Okay, das aber,
ja, ich meine, aber so funktioniert das.
Das wusste
Leben.
Man ja ehrlich gesagt
genau,
auch nicht.
Ganz genau. Also ein paar Tage nach uns ist der letzte Deutsche an der ungarischen Grenze erschossen worden. Nachdem wir es geschafft hatten. Also die Grenze wurde noch bewacht und diese ganze Einigung und die Demonstrationen dann im Herbst, die in der DDR begonnen haben, die hätte es alles nicht gegeben und damit auch nicht die Wende, wenn nicht vorher diese vielen Flüchtlinge da waren, wenn die nicht dafür gesorgt hätten, dass dieses System sich selber ad absurdum geführt hätte oder hat, dann wäre da auch niemand auf die Straße gegangen. Und insofern war diese Bewegung einfach erforderlich und insofern gibt es da gar nichts zu bereuen.
Und Sie haben aber auch grelle Scheinwerferlicht, stolpern in diesem nicht mehr sehen können, wo laufe ich eigentlich hin. Beamte, die dann gesagt haben, stehen bleiben an der ungarischen Grenze, das haben sie ja eben auch bei einem Fluchtversuch erlebt.
Ja.
Also
genau.
Gott sei Dank ohne Schüsse, aber eben auch die Macht sozusagen derer, die am Schlagbaum stehen und dann kontrollieren, ob man wegkommt oder nicht. Wir müssen gleich drüber reden, wie das eigentlich ist, wenn man alles plant, aus einer Familie kommt, die Fluchterfahrung hat und trotzdem zum Beispiel mit der eigenen Mutter, Frau Linke, nicht offen drüber reden darf. Sie sind meine Gäste heute, Katrin Linke, Carsten Brensing. Die beiden haben ihre Flucht aus der DDR in einem sehr, sehr spannenden Buch beschrieben. Und wir reden heute über diese Flucht aus der ehemaligen DDR. Ich bin Bärbel Schäfer, hier ist der hr3 Sonntagstalk. Geh kein Risiko ein, meine Kleine, holt mich meine Mutter aus meinen Gedanken. Mehr sagt sie nicht, ich schaue sie an. In ihren Augen spiegelt sich Wissen, sie fühlt es wohl. Ich hätte sie am liebsten in ihre Arme genommen und lautlos geweint. Das schreibt Katrin Linke in ihrem Buch »Eine Liebe ohne Grenzen«. Sie hat sich zum Geburtstag Geld von ihrer Mutter gewünscht. Und auch wenn es nicht ausgesprochen wird, irgendwie wissen beide, wofür es gedacht ist. Für die Flucht aus der DDR. Heute ist Katrin Linke mein Gast im hr3 Sonntagstalk zusammen mit Carsten Brensing, ihr Partner auf der Flucht aus der DDR. Und heute auch ihr Partner in ihrem Leben. Mutter und Tochter wissen, was in der Luft ist, aber es wird nicht offen darüber gesprochen. Wie hält man das aus, Frau Linke?
Das war sehr schwer und ich muss sagen, dass das auch was ist, wenn ich es jetzt auch von Ihnen so gelesen höre, was mich bis heute wirklich sehr, sehr tief berührt. Also wenn ich da an meine Mama denke, dann kriege ich wirklich weiche Knie und dann steigen mir auch heute noch die Tränen in die Augen, weil mir das wirklich sehr, sehr schwer gefallen ist, sie da so sitzen zu sehen. Und ich war ja nun schon das mehrfachste Kind, was wegging.
Beide anderen Brüder haben schon einen Ausreiseantrag gestellt oder sind schon geflohen?
Ganz genau. Und mein letzter Abend in Erfurt war ja auch der letzte Abend meines ältesten Bruders, der eben am 3. Juli die Ausreise genehmigt bekommen hatte, am Geburtstag meiner Mutter. Und wir sind am 4. Juli dann losgeflogen und ein paar Wochen vorher wusste ich ja auch schon, dass ich eben weggehe. Und das war schon harter Tobak und für meine Mama ist das bis heute wirklich, wenn sie drüber spricht, immer noch schwer.
Also eine Wunde, die sich dann nicht schließt. Aber wie nimmt man Abschied, wenn man nicht Abschied nehmen darf?
An meinem Geburtstag war ich ja noch nicht weg, da war ich ja dann noch da und ich habe mich eigentlich dann gar nicht wirklich verabschiedet. Also ich habe da einfach gesagt, ich fahre in Urlaub und war dann einfach weg.
Und das haben beide, haben sie auch ausgehalten? Also kein Blick zurück, keine Träne, den gelben Rucksack geschnappt und los.
Ja.
Darf man dann in diesem Moment nicht zurückkommen, weil dann bricht wahrscheinlich doch einiges zusammen, was man sich als Rüstung so aufgebaut hat.
Ja, natürlich. Ich meine, wir sind in Erfurt in den Zug gestiegen und dann in das Flugzeug in Leipzig, in die Sowjetunion und dann ging es halt nach vorne.
Trotzdem frage ich nochmal nach, auch die Frage geht nochmal an Sie, Herr Brensing. Sie kommen ja beide aus Familien, die jetzt nicht ganz systemtreu waren. Und ich kenne es aus der eigenen Familie eben auch. Es gibt die einen, die dann als Lehrer und Direktor Direktoren eher Karriere gemacht haben und systemtreu waren und andere, die ihr Studium nicht durchziehen konnten, weil sie nicht ganz so konform mit dem System der ehemaligen DDR waren. Mhm. Warum kann man in einer Familie, von der man weiß, sie sehen einiges in einem Staat auch kritisch, trotzdem nicht offen reden? Erklären Sie mir das nochmal.
Naja, letztlich geht es darum, dass das, wenn meine Eltern, nachdem sie das erfahren haben, wären sie dazu verpflichtet gewesen, mich der Stasi zu melden und mich anzuzeigen. Und um sie davor zu bewahren, hat man eigentlich sie angelogen, weil in dem Moment, wo sie es gewusst hätten, sind sie ja strafbar, wenn sie sich nicht melden. Mhm. Und es ihnen zu verraten, war eigentlich die Möglichkeit, sie davor zu schützen, weil so konnten sie auf jeden Fall, ohne lügen zu müssen, sagen, nein, wir haben es nicht gewusst. Und das war ein ganz wichtiges
Element. Reinen Herzens und reinen Gewissens.
Ganz,
ja?
Genau, mhm, ganz genau.
Verstehe. Verabschieden Sie sich heute anders von Menschen, als vielleicht wir, die wir diese Erfahrung nicht haben?
Ich denke, nein. Also ich verabschiede mich immer sehr warm, wenn ich Menschen treffe und freue mich. Und was ich immer noch nicht gerne mache, ich bleibe nicht gern da. Ich bin immer lieber die, die fährt.
So, Katrin Linke, sie ist heute gemeinsam mit ihrem Ehemann Carsten Brensing mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Und beide sind im Wendejahr 89 aus der ehemaligen DDR geflohen. Jetzt spielen wir Love Me Again, John Newman. Und dann sind wir wieder im Gespräch mit den beiden. Ein junges Paar macht sich 1989 auf dem Weg aus der DDR in den Westen. Sie verbringen Nächte im ungarischen Gefängnis. Und darüber spreche ich heute im hr3 Sonntagstalk mit Katrin Linke und Carsten Brensing. Carsten, da kommen zwei junge Frauen aus Stuttgart und sagen, wir nehmen Katrin mit, wir schmuggeln sie in den Westen. Wie war das denn 89? Wie haben Sie diese beiden Frauen kennengelernt?
Das war unglaublich. Also wir haben sie beim Trampen kennengelernt, als wir tatsächlich von der Grenze kamen und nach einer Nacht Gefängnis dort einfach auf die Straße gestellt wurden. Und wir haben sie einfach gefragt, ob sie das machen würden. Und das war natürlich auch, wenn ich mir das heute überlege, absolut der Not geschuldet. Ja, wir waren einfach so ein bisschen auch hoffnungslos und wir wussten nicht mehr, wie es weiterging. Und dieser Weg über die Donau, den ich dann gewählt habe, der war für Katrin nicht möglich. Und dann haben wir den Mädels gesagt, ja, wisst ihr was, überlegt euch das, macht eure Woche Urlaub. Und wir sind dann und dann sind wir dort. Wenn ihr da seid, seid ihr da. Und wenn ihr nicht da seid, dann seid ihr eben nicht da. Aber sie waren da.
Und die haben Urlaub gemacht am Balaton.
Genau, die hatten gerade ihre Ausbildung abgeschlossen zur Erzieherin, soweit ich mich erinnere, und ihren ersten Urlaub alleine verbracht mit Auto und dann haben sie gleich so eine ordentliche Fracht mitbekommen sozusagen.
Auf diese Frage, könnt ihr mich mitnehmen oder könnt ihr meine Freundin mitnehmen, haben die beiden dann tatsächlich ja gesagt. Was heißt denn mitnehmen, wo mitnehmen und wie mitnehmen?
Ja, der Vorschlag war halt, mich im Auto zu schmuggeln in der Rückbank anstelle des Rückbankpolsters. Und die haben dann ihr Auto auseinandergenommen, haben eben alles rausgenommen, eine Isomatte unten aufs Blech gelegt und dann haben wir mich da eingepasst, sodass ich mit Ellenbogen und Knie praktisch den Stoff spannen konnte und das eben von außen aussah wie eine echte Sitzbank.
Sie waren also eine Rücksitzbank.
War eine Rücksitzbank, genau.
Haben die beiden Girls da eigentlich gewusst, worauf die sich da einlassen? Das hätte ja auch Konsequenzen, also für alle drei dann haben können, ne?
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass die ein Stück weit genauso naiv waren wie wir vielleicht zu der Zeit. Die haben zwar eine Woche lang in dem Urlaub sich das überlegt und kamen dann eben tatsächlich. Ich muss sagen, dass mir das immer erst Jahre später wirklich so getropft ist, auch wie mutig die eben waren. Mhm. Weil natürlich hätten die auch dafür ins Gefängnis gehen können, sonst irgendwas.
Haben und Sie denn Kontakt noch zu den beiden?
Nein, es ist ja ein Grund dafür, dass ich das Buch geschrieben habe, dass ich eben denen unbedingt nochmal Danke sagen möchte. Das liegt mir eben sehr am Herzen. Von daher bin ich auf Mithilfe angewiesen, dass das Buch sich rumspricht, die Geschichte sich rumspricht und irgendwann jemand sagt, wart ihr das nicht?
Also wer solche zwei Mädchen kennt, auch wir machen nochmal den Aufruf, dann melden Sie sich unbedingt bei Frau Linke und Herrn Brensing, denn das kann ja nicht sein, dass man so etwas vielleicht auch verschweigt. Ich lese nochmal eine ganz kurze Szene vor. Ich starte, sobald ich weiß, dass du es geschafft hast, verspricht Carsten. Dann schiebt er mich von sich weg in Richtung Auto. Anke hat den Sitz bereits zurückgeklappt. Mein kleiner Gelber, das ist ja der Rucksack, ne, liegt schon auf dem laschen Stoff der Rückbank. Ich knie mich drauf, nehme den Rucksack in den Arm, drücke ihn fest an mich. Dann startet der Motor und der Braune, das ist das Auto, setzt sich leise in Bewegung. Carsten winkt, ich winke zurück. Dann wird er langsam kleiner und mit ihm das Haus, dessen Garten in den letzten Wochen unser Zuhause gewesen war. Ich liebe dich, formen meine Lippen. Dann biegen wir um die Kurve und Carsten ist weg. Das heißt eine Trennung, ohne zu wissen, ob man sich jemals wieder sieht, bis zu diesem Punkt der wirklich atemberaubenden Fluchtversuche.
Ja, auf jeden Fall. Er hat mir versprochen, er kommt danach. Wir hatten ja den Kontakt meiner Brüder damals in Göttingen als Telefonnummeraustausch auch, wo er eben fragen wollte, ob es geklappt hat bei mir und wo ich eben nach der Flucht gleich anrufen sollte, wenn es eben geklappt hat. Und dann hatte er eben versprochen, dass er dann sich auch in Bewegung setzt. Aber man wusste natürlich auch damals nicht, schafft er das? Wird er wirklich, wenn er es nicht schafft, wieder ins Land zurückgelassen oder wird er doch ausgeliefert in die DDR? Geht dort vielleicht ins Gefängnis? Das war alles völlig unklar und offen zu dem Moment.
Und plötzlich reißt Antje den Stoff hoch, noch während der Fahrt, und schreit: Freie Fahrt für freie Bürger. Immer wieder. Das haben sie dann ja alle drei schon fast hysterisch geschrien. Was heißt das, Freiheit, für sie beide?
Der Grund damals war natürlich diese Freiheit des Berufswunsches, ne? Also es ist ein Menschenrecht. Man hat das. Und bei mir war es eben, ich wollte wirklich Meeresbiologie studieren. Ich wollte Delfine erforschen und habe das dann ja auch gemacht und bin dadurch irgendwie ein glücklicher Mensch, weil ich habe meine Träume realisiert. Und das wäre nicht, wenn es nicht damals diesen Wandel gegeben hätte und wenn wir diese Flucht nicht gemacht hätten. Und insofern ist gerade dieses Eintreten für seine Träume und für Dinge, die man wirklich für wichtig hält, das ist einfach ganz, ganz wichtig.
Und an diesen Traum haben Sie auch gedacht, als das Auto um die Ecke bog? Weil Katrin war ja auf dem Weg dann und Sie?
Ja,
standen da alleine noch in Ungarn.
Ja, das war sicherlich ein Moment, der sich nicht so gut angefühlt hat. Vor allen Dingen habe ich an Katrin gedacht. Ich habe vor allen Dingen daran gedacht, dass sie es schafft. Also das war wirklich, das war mein Gedanke, weil ich war mir irgendwie sicher, wenn ich das mache, dann klappt das auch, ja, wenn ich meinen Weg gehe. Aber das wusste ich natürlich nicht. Ne?
Okay, dann müssen wir gleich mal reden über das Ankommen in Westdeutschland, liebe Katrin Linke. Erste Eindrücke im Westen. Wir machen gleich weiter hier im hr3 Sonntagstalk. Guten Morgen, Sie hören den hr3 Sonntagstalk mit mir, Bärbel Schäfer. 3 Monate, bevor die Mauer gefallen ist, haben die beiden ein Abenteuer erlebt, um ihre Heimat, die DDR, zu verlassen und in den Westen zu kommen. Katrin Linke und Carsten Brensing sind heute meine Gäste im hr3 Sonntagstalk. Bei der Flucht haben sie sich letztlich getrennt und Katrin kam dann als Erste ganz alleine hier im Westen an. Wie fühlt sie sich denn die Freiheit an? Was haben sie zuerst gesehen und zuerst wahrgenommen?
Also ich war erstmal noch wie zwischen den Welten, so beschreibe ich das immer, weil ich natürlich gar nicht glauben konnte, dass jetzt finally das so einfach war, was jetzt so lange geplant war und so schwer schien und so nicht schaffbar auch zwischendurch erschien. Und auf einmal war es so, ich war frei, ich war drüben, Carsten weg, die Mutter natürlich dann wirklich weg, ne, endgültig, und ich dort. Das hat sich ja einerseits super glücklich und andererseits eben aber auch natürlich, dass mir klar war, mein altes Leben ist jetzt vorbei. Mhm. Jetzt ist eben ein neues Leben.
Es gab immer noch so ein kleines Aber, ne?
Genau.
Die erste Nacht dann in Westdeutschland in einer Wohnung mit den beiden jungen Frauen, die ihnen auch zur Flucht geholfen haben. Das Wahrnehmen der Straße, der Rolltreppe, Türen, die sich elektrisch öffnen, war das etwas, was sie sprachlos gemacht hat? Ich denke jetzt an die erste ICE-Fahrt.
Ja, also da war ich wirklich, es war unglaublich, eine Tür, die alleine aufgeht, wenn man reinkommt, und überhaupt auch alles so sauber. Und ich weiß dann, mein krassestes Erlebnis war der erste Supermarktbesuch in Göttingen, wo ich wirklich gar nicht rein konnte. Da bin ich nur hinter diese Bügel, die da automatisch aufgehen, gekommen. Und dann hat mich dieser ganze Geruch, dieses Licht, diese ganzen Sachen, das hat mich so erschlagen, dass ich wirklich fast ohnmächtig geworden bin, dass ich gedacht habe, ich muss hier nur wieder raus. Also
es war zu viel.
Das war einfach, ja, viel zu viel.
Und Sie sind ja gerade erst angekommen. Sie hatten kurz vorher bei der Familie geklingelt, standen vor der Tür als Republikflüchtling, und dann haben die gesagt, okay, wir müssen einkaufen gehen, und schwupp saßen sie auf dem Rücksitz und plötzlich stehen sie in diesem Supermarkt mit den riesigen Einkaufskörben, die wir alle vor uns herschieben.
Ja, es war alles irgendwie viel zu viel innerhalb der Kürze der Zeit. Ne? Und ich bin dann ja am nächsten Tag auch direkt wieder dort geflüchtet, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe gesagt, ich gehe nach Gießen, weil dort bin ich unter meinesgleichen. Da sind alles Leute, die eben jetzt auch angekommen sind, die irgendwie mein Schicksal auch teilen. Mhm. Und ich habe mich also erstmal völlig überrollt gefühlt.
Ist das wichtig, jemanden zu haben, der auch das erlebt hat, was man selbst erlebt hat?
Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ich habe ja dann auch den einen Dresdner noch getroffen in Gießen, und das hat sich dann
der irgendwie... Der mit dem Jesuslatschen, der es versucht hat, über ein Pamir zu laufen?
Genau, und das war dann für mich schon wie so ein Weggefährte erstmal, ne? Jemand, an dem man sich erstmal festhalten konnte, mit dem man so ein Stück Geschichte halt geteilt hat.
Aber was teilen Sie nochmal mit denen anders als wir beide zum Beispiel oder jeder andere Westdeutsche? Auch die Erfahrung, in Ostdeutschland aufgewachsen zu sein?
Ja, natürlich. Ich denke, das ist immer wichtig, dass man Menschen hat, die so ticken wie man selber und die wissen, wo man herkommt und das irgendwie nachfühlen können. Das ist ja auch mit dem Partner letzten Endes jetzt sehr wichtig, ne? Was wir auch sehr schätzen, dass wir einfach über damals reden können inzwischen und eine ähnliche Geschichte haben. Das ist schon sehr wichtig.
Es war auch ein Stückchen weit Katrins Anliegen, das zu vermitteln, weil also dieses Buch ist so ein bisschen wie so eine kleine Zeitreise gedacht. Also es soll halt versuchen, den Leser mit in diese Zeit zu nehmen und das auch so ein bisschen verstehen zu lassen, was eigentlich ja das Besondere an dieser Zeit war. Ja? Und das war ein Anliegen von diesem Buch.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die Geschichten erzählt werden, dass man genau diese Worte findet und emotional vielleicht nochmal sich anders dann tatsächlich annähert. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass wir jetzt auch drüber reden können. Gab es denn Phasen, wo Sie nicht drüber sprechen konnten?
Es waren für uns Phasen, wo wir auch wenig drüber geredet haben, ja, weil wir einfach, glaube ich, so beschäftigt mit unserem Leben auch waren. Ne? Also am Anfang war das so zu Studienzeiten natürlich immer mal interessant, wenn Leute mitgekriegt haben, was, ihr seid geflüchtet und dann haben sie natürlich die Geschichte hören wollen und dann am Ende auch alle immer geweint und gesagt, das muss ein Buch werden oder es muss verfilmt werden, waren sich immer alle auf jeden Fall sehr einig und das hat dann irgendwann so ein bisschen nachgelassen, nach 10 Jahren würde ich sagen, dann war das alles so ein bisschen normaler und für uns war es auch nicht mehr so vordergründig wichtig, weil wir eben einfach in unser Leben eingetaucht sind, studiert haben.
Jetzt haben wir 2019. Parolen wie Wir sind das Volk oder Vollende die Wende durch Parteien wie zum Beispiel die AfD sind in vielen Bundesländern, aber eben gerade auch in den neuen Bundesländern wieder populär. Wie denken Sie beide heute darüber?
Ja, gruselig. Wirklich ja, gruselig.
Ganz
also völlig ernüchternd und auch ein Stückchen weit verzweifelt. Also Katrins erste Reaktion war darauf, ja, dann müssen wir hier wieder weg.
Ja, also als ich die Ergebnisse gehört hatte für Thüringen, da habe ich sofort gesagt, wir müssen packen. Also
haben Sie eine Erklärung, warum Menschen so wählen?
Diese Form der Politik zu machen, also dieses Populistische daran, das hat natürlich immer Vorteile. Man sucht sich per se die Themen, die gerade im Volk irgendwie hochkochen und schreibt die sich auf die Agenda. Damit ist man weit weg von jeder vernünftigen Politik, weil vernünftige Politik muss ja mit Strategie vorangetrieben werden und man muss sich da wirklich Mühe geben. Aus meiner Sicht ist es schlichtweg Massenmanipulation.
Sagt Carsten Brensing, heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Zusammen mit seiner Frau Katrin Linke ist er 1989 auf abenteuerliche Weise aus der DDR geflohen, um seine Träume zu leben. Sie sind gestartet als zwei Freunde aus Erfurt, die die Enge der DDR nicht mehr ertragen wollten. Und sie wollten ihre beruflichen Träume leben. Sie sind tausende von Kilometern geflohen, haben Nächte im Gefängnis verbracht, hatten Angst, waren hoffnungsvoll, waren verzweifelt, haben mittlerweile 2 Kinder und sich gemeinsam ein neues Leben aufgebaut. Katrin Linke und Carsten Brensing im hr3 Sonntagstalk. 1989 von der DDR in die Bundesrepublik geflüchtet nach einer langen Odyssee. Und 3 Monate später fällt dann die Mauer. Das ist so ein bisschen Ironie an dieser Wahnsinnsgeschichte. Welche Begegnung hat Sie am meisten geprägt auf der Flucht oder welcher Helfer hat Sie am meisten überrascht?
Also mich haben am meisten die 2 Mädchen, die mich am Ende mitgenommen haben, überrascht, weil sie wahnsinnig jung waren und diesen Mut dann hatten. Ich hätte nie gedacht, dass sie wirklich das machen. Das hat mich wahnsinnig überrascht und im Nachhinein eben ziehe ich wirklich den Hut vor denen. Aber wir hatten auch viel andere Hilfe. Wir hatten Westdeutsche, die im VW-Bus damals durch die Sowjetunion gereist sind und uns ein Stück mitgenommen haben von Tallinn nach St. Petersburg, wo ich mich gewundert habe, was macht ihr Urlaub hier freiwillig in so einem Land, wo ich eigentlich nicht unbedingt hin wollte. Solche Menschen, die haben uns genauso überrascht. Wir haben uns einfach Hilfe gegeben, die haben uns gefüttert. Mich hat in Ungarn am Ende der Doktor, bei dem wir zelten durften, im Garten umsonst, der einfach gesagt hat, ja, schlagt euer Zelt hier auf, egal wie lange das dauert, ihr könnt hier bleiben, hier seid ihr erstmal sicher und habt einen Unterschlupf. Also viele Menschen. Und beim Carsten sind es ja auch noch sehr, sehr viele Menschen.
Wie Carsten es dann geschafft hat, müssen wir gleich noch klären. Ich wollte noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, weil Sie ja sagen, es gab eben so viele, die eine Hand gereicht haben, die nicht weggeguckt haben. Und man muss es ja sagen, wenn es nur einer geschafft hat zu helfen, dann können die anderen ja alle nicht sagen, ach, das war gar nicht möglich. Ne? Es soll jetzt so eine Art Dankeschön-Picknick ohne Grenzen geben. Was ist das?
Ich habe ja das Buch gestartet mit der Idee, eben die Menschen, die uns jetzt begleitet haben, geholfen haben, wiederzusehen, um Danke zu sagen. Und die Idee ist inzwischen immer größer geworden, weil halt eine Freundin, die im Gefängnis gesessen hat wegen Republikflucht, dann sagte, ich würde auch gerne wissen, was aus meinen mitinhaftierten Frauen geworden ist, mit denen ich da 2 Jahre lang Taschentücher genäht habe.
Mhm. An wen kann man sich denn wenden, wenn man uns jetzt zuhört und sagt, auch ich bin geflüchtet, ich kenne welche, gibt es eine Seite irgendwie?
Genau, wir haben jetzt auf Facebook eine Seite gestartet, die heißt Picknick ohne Grenzen, da kann man uns finden oder man kann uns auch eine E-Mail schreiben unter picknickohnegrenzen@gmail.com. Da kann man uns anschreiben und wir würden eben gerne erwirken, dass wir nächstes Jahr am 3. Oktober ein großes Fest feiern, im Idealfall in Berlin, wo eben Menschen zusammenkommen, die entweder auch geflüchtet sind, die Menschen geholfen haben, die eben geflüchtet sind, mhm, und Menschen, die Leute verloren haben und auch nicht nur aus dem Sommer 89, sondern ich denke, man kann da diese ganze DDR-Zeit, wenn es da Menschen gibt, mhm, die kann man integrieren.
Also ich hoffe, es kommen viele zusammen, sodass das startet, was vielleicht auch ein bisschen die Wunden heilt, nämlich dann das Gespräch und die Kommunikation. Ziehen Sie zu diesem Treffen dann, lieber Carsten Brensing, Ihren Neoprenanzug an? Ganz kurz zum Schluss, das müssen wir natürlich auflösen. Wie haben Sie es denn geschafft? Katrin auf dem Rücksitz biegt um die Ecke und die Girls fahren sie in die Freiheit und
ja.
Sie?
Naja, ich bin durch die Donau geschwommen. Also die Donau ist da nicht Grenzfluss, sondern verläuft im rechten Winkel und ich bin halt relativ früh in ungarischem Territorium in die Donau eingestiegen. Bin dann eine Nacht, die Nacht meines Lebens sozusagen, durch die Donau geschwommen.
Oh mein Gott,
und im Dunkeln. Genau, also, aber es war auch romantisch. Also es klingt furchtbar irgendwie und schwer vorstellbar, aber es war auch schön. Also es gab schlimme Momente. Ich bin einmal fast von einem Patrouillenboot überfahren worden. Das hätte es tatsächlich gewesen sein können, aber es gab auch so tolle Momente, die mich so als Meeresbiologen irgendwie damals auch schon total angesprochen haben. Ich bin an einen schlafenden Fisch gestoßen. Also ich war so eins mit der Natur und dem Wasser. Unglaublich. Ja. Und am nächsten Morgen, da ist halt auch ein Grund, Dankeschön zu sagen, bin ich da auf einer Insel mitten in der Donau angekommen und da waren 2 Angler. Und als sie dann mitgekriegt haben, wo ich herkomme und warum ich da bin, da kann ich mich dran entsinnen.
Die haben wahrscheinlich auch gedacht, Frühstück. Was ist denn das für ein Fisch mit einem Damenstrumpf im Gesicht? Das Kapitel ist nämlich sehr, sehr schön. Das heißt, das Robinson Crusoe-Feeling und den Schock der beiden Angler kann ich mir heute noch nachvollziehen. Jetzt sind die Grenzen ja frei. Das heißt, sie könnten einfach noch mal ungehemmt in die Donau springen und die gleiche Strecke noch mal abkraulen.
Ja, das könnte ich machen. Tatsächlich hatte sich das Katrin sogar überlegt, ob sie das macht. Da müssen Sie jetzt fragen, ob sie das macht.
Ja, genau.
Da haben wir so eine Idee von mir.
Ich komme einfach zum Picknick ohne Grenzen, genau, und dann geben Sie mir die Antwort. Wir sind fast am Ende unserer Sendung und ich würde ein Wort sagen und immer abwechselnd vielleicht eine Assoziation dazu. Wenn ich das Wort sage, Katrin fängt an, schwimmen, dann denken Sie an?
Schlingpflanzen.
Ostalgie, Carsten?
Etwas, was ich nicht mag.
Passkontrollen.
Schweißausbrüche.
Mozartkugeln.
Flug von Leipzig nach Moskau, weil das war mein Geschenk für Katrin.
Sonntage?
Sehr glückliche Tage.
Radio hören?
Etwas, was man sehr gerne tut.
Bananen?
Oh, sau lecker.
Gießen?
Ja, Wiedersehen.
Und Dankbarkeit.
Ja.
Ich danke Ihnen beiden für diese atemberaubende Geschichte, die, glaube ich, ganz viele Hörer und Hörerinnen fasziniert. Und sage Tschüss nach Erfurt.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Eine Liebe ohne Grenzen heißt das Buch über die Flucht der beiden aus der DDR nach Westdeutschland. Das Gespräch gibt's heute Nachmittag als Podcast. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder hier im HR3 Sonntagstalk mit mir, Bärbel Schäfer. Tschüss.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.